Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.
Ich habe heute einen Roadtrip ins schöne Münster gemacht und zwar, weil viele eine Frage haben, wenn es um Elektroautos geht. Kaufen, leasen, finanzieren, abonnieren, was macht man? Was ist jetzt eigentlich die richtige Entscheidung? Gute Frage. Habe ich mir gedacht, frag doch mal einfach mal einen Autohändler, der das wissen müsste. Und zwar bin ich bei Yannick Hartmann gelandet von Autowelt Hartmann. Das ist ein Mehrmarkenhändler, der also nicht nur eine Marke hat, sondern ganz viele. Und da habe ich mir gedacht, Yannick, du musst eigentlich wissen, was mache ich, wenn ich jetzt zum ersten Mal mir ein Elektroauto anschaffen will? Du wirst wahrscheinlich erstmal sagen, als erstes umgucken, dass ich auch das passende Auto finde, oder?
Wir haben Mehrmarkenbetrieben, nämlich Renault, Dacia, Seat, Cupra und Mazda, die wir vertreten als Marken mit 4 Standorten letztendlich. Und klar, wir haben seit 2012 viel mit der E-Mobilität zu tun. Renault ist einer der absoluten Vorreiter in diesem Bereich gewesen. Wir sind damals mit der Zoe gestartet und deswegen kann ich natürlich einige Informationen dazu geben, ob Kauf, Finanzierung, Leasing, was da so der richtige Weg für den Kunden ist.
War es immer der Renault Zoe oder die Renault Zoe? Man wusste das nie so genau, ne?
Das stimmt, es ist aber die Renault Zoe. Es ist eine Sie.
Okay, die gibt's jetzt nicht mehr, gibt viele Nachfolger. Wo du hast gerade gesagt, mit Renault Zoe gestartet, ein sehr günstiges Auto. Cupra jetzt auch dabei, das ist dann eher so in einem oberen Preissegment, wenn es um Elektromobilität geht. Also das heißt, du müsstest eigentlich den Überblick haben, so von klein bis groß, was sich für den Kunden lohnt.
Also wir haben im Cupra natürlich Autos mit etwas höherem Preissegment, aber noch immer mittlerem Preissegment. Im Renault-Bereich sind wir breit gestreut. Wir starten letztendlich mit dem Scenic E-Tech, der ist die Oberklasse bei uns im E-Bereich widerspiegelt, mit einer hohen Reichweite, mit einem Ladesystem, was mit 130 kW an einer DC-Ladestation lädt. Aber wir haben auch, und da sage ich, sind wir ein absoluter Vorreiter, den Twingo Electric frisch auf den Markt gebracht. Ist das erste in Europa gebaute Fahrzeug, was unter 20.000 Euro startet. Ich sage auch mal so schön, da sind wir Vorreiter im Vergleich zu Volkswagen. Da sind wir schon den richtigen Weg gegangen an dieser Stelle.
Naja, wenn man jetzt mal so durchs Stadtbild guckt, und ich habe das hier gerade auch auf der Anfahrt gemerkt, man sieht aber auch noch einige andere kleine Elektroautos, die oftmals auch lustigerweise den Schriftzug Hartmann irgendwo dran kleben haben. Das ist der Dacia Spring, auch ein ganz günstiges Auto.
Genau, der Dacia Spring, klar, nicht in Europa gebautes Fahrzeug, aber preislich super attraktiv. Ich sag mal so, im Januar, Februar sind sie uns die Türen hier eingerannt. Ich glaube, wir konnten uns vor Kaufanträgen gar nicht retten, weil natürlich durch die Förderprämie, die wir erhalten haben und dann noch mit dem Elektrobonus seitens Dacia, hat man so ein Auto in der Basisausstattung unter 7.000 Euro erwerben können.
Da ist Elektromobilität wirklich langsam bezahlbar. Wobei, ich habe jetzt festgestellt, das ist nicht überall so. Also ich habe von einigen Autos gehört, wo teilweise Leasingraten von 700, 800 Euro aufgerufen werden. Wir reden jetzt mal über so ein SUV oder in der Richtung irgendwas. Brutal teuer, finde ich, also für ein Privatleasing.
Kann ich nicht widersprechen, ist zu 100% richtig. Also erstmal muss man starten, welches Produkt kaufe ich mir an dieser Stelle. Bedeutet, es gibt natürlich Produkte, die sind preislich etwas unten angeordnet, Produkte, die sind preislich etwas oben angeordnet. Ich bin da immer ein großer Fan, weil es einfach unsere Kernmarke ist, das Beispiel Renault zu nehmen. Man sieht natürlich klar, welche Modelle gerade bei Renault gepusht werden. Das ist einfach so. Man sieht, der R5 ist gerade eine absolute Priorität. Der Twingo E-Tech ist eine absolute Priorität. Und wenn man aber jetzt zum Beispiel das Beispiel Scenic E-Tech nimmt, da bewegen wir uns schon in den oberen Leasingraten. Das heißt, da bewegt man sich so um die 500 bis 600 Euro in dem Bereich. Man kriegt dafür aber auch einiges. Zur Grundlage gelegt ist da letztendlich der Restwert. Der Restwert, der seitens des Herstellers dort vorgegeben wird, der in einer Kooperation mit DRT ermittelt wird. Und da spielen natürlich viele Faktoren rein, ob es die Technologie ist, wie weit ist sie entwickelt. Da spielen Faktoren rein, wie dass die Banken die Rücknahme der Fahrzeuge haben. Ist auch ein wichtiges Thema heute, weil die Banken nehmen die E-Autos im Leasing teils zurück. Und die haben natürlich das Abvermarktungsrisiko dann bei sich. Ich sage immer so schön, da sind die dann manchmal etwas vorsichtiger. Wenn das Risiko komplett beim Händler bleiben würde, ich denke, dann würden sie da deutlich mehr pushen von den Nachlässen her, dass wir auch deutlich bessere Raten darstellen könnten. Punkto ist aber natürlich, dass wir als Händler dieses Risiko dann auf eine Art und Weise auch nicht tragen können.
Wenn ich jetzt irgendwo zu einem Händler gehe und der Händler mir sagt, das Ding kostet 800 Euro im Monat, dann ist das nicht, weil der sich damit die Tasche vollstecken will, sondern das Problem ist einfach, dass die Banken oder der jeweils das Auto zurücknimmt, sagt, ich meine, das Auto hat hat weniger Restwert, wenn es dann zurückkommt, und darum muss ich das versuchen, dadurch auszugleichen. Habe ich als Kunde irgendwie eine Chance, das zu beeinflussen?
Man könnte es beeinflussen, indem man letztendlich, man muss ja immer unterscheiden zwischen Kilometer-Leasing und Restwert-Leasing. Bei uns ist jetzt die Situation so, dass aktuell ein Kilometer-Leasing nur angeboten wird. Das heißt, letztendlich habe ich nur die Chance, als Kunden eine Beeinflussung zu nehmen durch eine Sonderzahlung. Wir haben keine Möglichkeit letztendlich, weil die Restwerte sind festgeschrieben. Es gibt ja noch die Komponente Restwert-Leasing, die aber bei den Elektrofahrzeugen nicht angeboten wird.
Bietet das überhaupt noch einer an, ne?
Im SUV-Bereich, Benzinerbereich, das heißt, wenn wir dann Full-Hybrid-Technologie, da wird das noch angeboten. Aber im E-Bereich mit Rücknahme durch den Hersteller wird dies nicht mehr angeboten, nein.
Gut, jetzt versuche ich das dann mal andersrum. Wenn ich sage, diese 700 Euro sind mir eigentlich zu viel. Ich kaufe das Auto. Gehe ich dann ein großes Risiko ein? Also würdest du mir raten, wenn ich sage, 700, 800 Euro im Monat sind mir zu viel? Dann kauf das Auto doch einfach.
Da muss man mehrere Faktoren einbeziehen. Faktor 1 ist, wie lange möchte ich das Auto fahren?
Sagen wir mal 3 bis 5 Jahre.
Bei 3 bis 5 Jahren, das ist genau der Zeitraum, wo ich dann schon zu einem Leasing tendieren würde. Weil ich sage schon, wenn man ein E-Fahrzeug kaufen möchte, finanzieren möchte, dann ist das eine langfristigere Sache. Da spreche ich dann eher von 7 bis 10 Jahre, wo ich sage, man dieses Fahrzeug nutzt. Was man auch mit einem guten Gewissen tun kann. Man ist heute zum Beispiel 8 Jahre auf die Batterie, das heißt den größten Kostenfaktor des Fahrzeuges, abgesichert. Spielen aber auch noch andere Faktoren rein. Bin ich ein absoluter Liebhaber des Fahrzeuges? Wie ist natürlich meine finanzielle Lage gerade? Bin ich etwas risikobereiter, was auch nochmal ein Thema ist? Für einen Kunden spielt heutzutage ein großes Thema Sicherheit. Und das habe ich natürlich beim Barkauf nicht. So ehrlich muss ich sein. Ich weiß nicht, wie es in 2, 3 Jahren aussieht. Das sind alles Tendenzen. Das heißt, wir schauen, wir gucken uns die Restwerte an, die DRT ermittelt Restwerte, und da muss man dann natürlich auch schauen, ganz individuell, bei welchem Produkt befinde ich mich gerade. Zum Beispiel, wenn ich im Premium-Segment bin, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig aktuell, da sind die Restwerte extrem am Schwächeln. Kann man sich leicht mal ein Beispiel nehmen an Porsche, wenn man sich die Restwerte anguckt, wie die sich da verhalten. Aber die Möglichkeiten im Renault-Bereich, zum Beispiel ein Twingo Electric, wo ich sage, für den Stadtverkehr ist es ein ausgereiftes Modell. Ich brauche nicht mehr 253 Kilometer Reichweite beim Twingo Electric. Es ist eine gute Technologie der Batterie mit drin. Da sage ich, da werden die Restwerte sich stabilisieren, weil die Technologie ausgereift ist. Es ist ein absoluter Eyecatcher. Das Fahrzeug kommt extremst gut rüber. Es gibt absolute Liebhaber. Und das finanzielle Budget, was man letztendlich für einen Twingo E unter 20.000 Euro auf den Tisch legt, hält sich im finanziellen Rahmen. Bedeutet, mein Risiko, was ich eingehe, ist lang nicht so hoch wie bei anderen Modellen.
Wo du gerade den Twingo ansprichst, jetzt lass mich mal zurückgehen auf die Renault Zoe, ich bin ja lernfähig. Das war ja genauso. Also dieses Auto haben ja auch einige gekauft und die hatten ja auch kein Problem, dieses Auto nach einigen Jahren wieder zu verkaufen, weil auch gebraucht waren die ja beliebt.
Man muss sich das anschauen im Gebrauchtwagenbereich, da gibt's Peaks, wo der Gebrauchtwagenmarkt enorm gut funktioniert im E-Bereich. Dann gibt es aber auch Phasen, wo er gar nicht funktioniert. Was jetzt ein Riesenthema ist, ist die E-Mobilität, also die Förderungsprämie ist gekommen. Und mit dem Kommen der Förderungsprämie ist am Anfang noch ein kurzes Zeitfenster gewesen, wo der E-Bereich im Gebrauchtwagensektor funktioniert hat. Aber man sieht schon, die Nachfrage gerade nach E-Mobilität auf dem Gebrauchtwagenmarkt geht deutlich zurück, weil man ja auf dem Gebrauchtwagenmarkt keine Förderprämie erhält. Für uns ist auch der Nachteil, weil wir ja gerade von Gewinnertrag sprechen, wir mussten aufgrund dessen, dass die Preise letztendlich sich nach unten verschoben haben auf dem Gebrauchtwagenmarkt durch die Förderprämie, dann mussten wir natürlich auch unsere Gebrauchtwagen von den Preisen absenken. Was letztendlich dadurch für uns es lang nicht so attraktiv macht, wie es vorher zum Beispiel war.
Ja, für dich vielleicht jetzt nicht attraktiv, aber für mich als Kunde macht es das Ganze nochmal attraktiver. Wenn das Auto plötzlich günstiger wird, ist doch ein Gebrauchter vielleicht auch mal eine Überlegung wert. Also ich habe neulich, gab es auch eine Podcast-Folge drüber, kann ich mal verlinken. Ich habe neulich mit jemandem vom TÜV gesprochen, die Batteriechecks machen, die das schon in einer größeren Aktion angelegt haben. Und die gesagt haben, sie waren selber erstaunt, wie gut nach Jahren die Batterien noch sind. Also diese Angst, dass so eine Batterie nicht mehr 80% erreicht, die musst du eigentlich nicht haben, wenn so ein Auto 5 Jahre, 6 Jahre ist. Außer, das ist jetzt ein Auto, was 200, 300.000 Kilometer gelaufen hat. Also da, wo viele Angst vor haben, dass da keine Reichweite mehr ist, muss ich eigentlich nach heutiger Erfahrung nicht mehr haben.
Das kann ich zu 100% unterschreiben, Thorsten, das ist richtig so. Man nennt es ja Score of Health, SOH-Werte letztendlich, Batteriezertifikat, was dort niedergelegt wird. Und dort sind die Prozentwerte meist auch bei Fahrzeugen, die schon älter als 5 Jahre sind, noch über den 90%. Das heißt, da haben wir eine enorme Sicherheit für den Kunden. Deswegen geben ja auch die Hersteller diese langen Batteriegarantiezeiten, weil sie wissen, die SOH-Werte, die passen. Der Score of Health wird sich nicht verschlechtern, auf jeden Fall nicht so extrem, wie es viele Kunden vermuten. Und ja, wie gesagt, da muss man die eine Sicht und die andere Sicht sehen. Für einen Kunden sage ich, ja, ein Gebrauchtwagen ist gerade eine interessante Sache. Das heißt, ein elektrischer Gebrauchtwagen, den kann man erwerben, weil er sich gerade eher preislich auf dem unteren Niveau befindet. Für einen Händler ist es aber gerade aktuell so, dass er eher die Finger weglässt von einem Elektro-Gebrauchtwagen, weil er letztendlich nicht die hohe Ertragslage hat. Das ist aber auch wieder ganz modellindividuell. Das heißt, man kann das nicht auf jedes Modell gleich beziehen. Es gibt Modelle, die funktionieren gut, es gibt Modelle, die funktionieren schlecht. Jetzt sage ich zum Beispiel das Beispiel des Springs. Ein Spring habe ich mit der Förderungsprämie und mit dem Elektrobonus neu günstiger gekauft als einen Gebrauchten.
Da musst du nochmal was am Preisschild machen.
Gut, da ist ja natürlich das Thema, wie habe ich das Fahrzeug eingekauft? Und wenn ich das Fahrzeug zu einem gewissen Kurs eingekauft habe, dann ist es natürlich nicht meine Intention, da ein Minusgeschäft rauszumachen. Somit werden diese Fahrzeuge, wenn man kein Geld in die Hand nehmen möchte, zu einem Langsteher. Und das ist natürlich für einige Händler ein Riesenthema, weil Langsteher tun uns weh. Die brauchen wir nicht. Wir versuchen natürlich, unsere Standtage im Gebrauchtwagensektor so niedrig wie möglich zu halten. Und das ist manchmal eine gewisse Problematik, die dann dort entsteht.
Hat ja nie einer gesagt, dass der Job leicht ist.
Das stimmt. Aber er macht viel Spaß. Ich glaube, seitdem ich jetzt dabei bin, ist jedes Jahr irgendwas Neues passiert, ob wir die Corona-Zeit durchgemacht haben. Wo ich jetzt als Händler sagen kann, das war zum Beispiel im Bereich Gebrauchtwagen Wahnsinn, was da los war. Die Gebrauchtwagen konnten wir extremst gut verkaufen, weil es gab die Halbleiterkrise, wodurch die Neuwagen enorm lange Lieferzeiten haben. Also ich sage immer so, es ist eine Marktwirtschaft, die sich, wie man es letztendlich kennt, mit einer Konjunkturkurve immer anders verhält. Das heißt, mal haben wir Peaks, wo wir letztendlich Gebrauchtwagen super gut verkaufen können. Und manchmal haben wir Fahrzeuge, die sich nicht so gut verkaufen können.
Also ich höre jetzt wirklich schon daraus, dass ich als Privatkunde mir doch mal das Leasing wirklich besser anschauen sollte als den Kauf. Vielleicht auch nicht so fixiert auf ein spezielles Modell, beziehungsweise auch vielleicht gar nicht mal auf eine Marke, sondern einfach auch mal über den Tellerrand gucken, Marken in Augenschein nehmen, mit denen ich vielleicht vorher noch nie was zu tun hatte. Man merkt das, glaube ich, momentan bei Dacia, wo viele Leute, die gesagt haben, das ist doch eine Billigmarke, plötzlich entdecken, das ist eine coole Marke und da sich plötzlich auch finanziell gut aufgehoben finden. Bei Renault genauso, die, ich glaube, im Moment sehr viele echt coole Autos und gerade auch im Elektro- oder im Hybridbereich machen. Da sollte man vielleicht als Kunde nicht mal so fixiert auf die alte Marke sein, die man immer gefahren ist, wenn die nichts haben, was man sich leisten kann, sondern einfach mal sagen, ich probiere mal was anderes.
Ich denke, man sollte immer offen für alles sein. Ich möchte das aber noch mal eben kurz an ein, zwei Beispielen belegen. Jetzt einmal auf den Barkauf bezogen. Beim Dacia Spring war es zum Beispiel wirklich Wahnsinn. Da hatten wir einen enorm hohen Barkaufanteil. Ist aber auch ganz einfach zu erklären, weil wenn der Kunde den Preis des Fahrzeuges hat und das dann mal für sich kalkuliert, ich fahre das Auto jetzt 4-5 Jahre und habe dieses Auto mit der höchsten Förderungsprämie unter 7.000 Euro gekauft. Ich glaube, da muss man nicht mehr viel sagen. Dann ist das finanzielle Risiko, was der Kunde dort trägt, sehr geringfügig. Und er hat ein Top-Auto, wo er von A nach B kommt, 7 Jahre Garantie aufs Fahrzeug hat und 8 Jahre auf die Antriebsbatterie. Das heißt, das ist einfach ein gutes Gesamtpackage, was da letztendlich dem Kunden geboten wird. Dann gibt es aber natürlich auch der Kunde, der reinkommt, der sich gar nicht unbedingt sicher ist, was möchte ich überhaupt? Ich möchte eine Mobilität, ich brauche diese Kilometerlaufleistung, ich möchte so lange dieses Fahrzeug nutzen, das sind meine Zwecke, wofür ich es benötige. Und da sage ich dann einfach, um letztendlich den Kunden auch loyal bei mir zu behalten, das heißt eine gewisse Loyalität aufzubauen, dass ich da den Kunden abhole und klar sage, komm, lassen Sie uns über die Thematiken sprechen. Und da halte ich dann oft, um das Risiko für den Kunden einfach am niedrigsten zu halten, das Leasing am attraktivsten bei einigen Modellen. Weil ich möchte ja auch in 3-4 Jahren auch dem Kunden noch ein weiteres Auto verkaufen. Das ist ja auch meine Intention. Jetzt mache ich eine Finanzierung und sage am Ende des Tages, so viel müssen Sie mitbringen, damit wir über ein neues Auto sprechen können. Da ist das Vertrauen des Kunden natürlich mir gegenüber nicht unbedingt allzu positiv beflügelt worden. Das sind halt die Unterschiede. Beim R5 auch nochmal ein Beispiel. Beim R5 kamen die absoluten Liebhaber ins Auto aus. Für die hat das keine Rolle gespielt, ob das Auto so viel kostet oder so viel, sondern die Kunden sind reingekommen, weil sie das Auto von früher kannten und gesagt haben, dieses E-Auto, das möchte ich haben. Dieses E-Auto und was es kostet, ist mir letztendlich auch am Ende des Tages egal. Aber da ist jeder Kundentyp, jedes Kundenprofil sehr speziell, sehr individuell. Und da ist es die Aufgabe des Verkäufers, das richtige Produkt, ob es Leasing, Finanzierung, Barkauf ist, für den Kunden zu finden. Und ich glaube, jedes Produkt hat seine Vor- und Nachteile. Das muss man so ganz offen sagen. Aber am Ende des Tages passt eins der Produkte immer auf den Kunden genau zu. Und ich würde, wenn ich jedem Kunden einen Rat geben kann in diesem Punkto, einfach nur sagen, offen sein für diese drei Thematiken, auch im Leasing nicht Angst haben, direkt wegen den Schäden, die ja am Fahrzeug entstehen können. Da gibt es heute Versicherungsprodukte geben, wie zum Beispiel einen Leasing-Rückgabeschutz, da zahlt man 16 Euro und dann hat man das Risiko, trägt dann der Hersteller für diese Schäden. Das heißt, da kann man gewisse Dinge, die als Gegenargument genannt werden, auch leicht schon wieder entkräften. Und da muss man, finde ich, ganz individuell jeden Kunden beraten, aber jeder Kunde sollte offen sein. Offen für die E-Mobilität. Es ist eine Wahnsinnschance für den gesamten Markt. Es ist spannend, ob es der chinesische Markt ist, ob es der europäische Markt ist. Es sind viele Dinge, die da gerade aktuell passieren. Und ich glaube, wenn man da den richtigen Verkäufer hat, der wirklich auch das gewisse Know-how in diesem Bereich hat, das ist sehr wichtig, man muss als Verkäufer heutzutage ein gewisses Know-how haben, dann kann man dem Kunden, ich glaube, jegliche Angst von den einzelnen Punkten, also von den einzelnen Produkten, ob es Barkauf, Finanzierung ist, Leasing, nehmen.
Es gibt keine One-for-All-Lösung, sondern ich muss wirklich für jeden Fall eine individuelle Lösung als Verkäufer haben, beziehungsweise, das heißt für mich als Kunden, es gibt für mich eine Lösung, ich muss nur jemanden finden, der die für mich findet.
Ich sage einmal, das ist die Lösung für den Kunden finden. Und was für mich immer sehr, sehr wichtig ist, was ich sage auch irgendwo mein Erfolgsgeheimnis ist in dem Bereich, ist Transparenz. Ganz klar dem Kunden seine Vor- und Nachteile offen zu legen, dem Kunden zu vermitteln, ich bin hier genau richtig. Es ist ein absoluter Vollprofi, der da vor mir sitzt und der weiß, wovon er spricht. Ich würde mich als Kunde in der Situation dann einfach super wohlfühlen, weil ich wissen würde, ey, der hat jetzt nicht nur die positiven Dinge genannt, sondern hat mir auch gesagt, das könnte ein Nachteil sein. Aber genau da entsteht ja Vertrauen. Und das ist ja in der heutigen Zeit, wo man ja einen Markt hat, wo der Konkurrenzkampf größer denn je ist, umso wichtiger noch, dass man sich von dem einen oder anderen Händler letztendlich abkoppelt.
Bringen wir das mal auf den Punkt. Wer jetzt sagt, ja, ich brauche ein Elektroauto, weiß aber noch nicht wie, wo, was. Am einfachsten ist es, dass er bei dir doch mal entweder vorbeikommt oder anruft. Ich würde mal sagen, ich packe deine Kontaktdaten einfach mal in die Shownotes rein. Und wer jetzt sagt, klingt gut, ich glaube, der junge Mann kann mir helfen. Ja, das wird er können, von daher, also keine Sorge. Ruf Jannik einfach mal an, sprich mal mit dem und der wird vielleicht auch für dich das Auto finden. Und wenn es kein Auto für dich gibt, weil irgendwas nicht passt und du sagst, nee, wir kommen nicht zusammen, weiß ich genau, er ist dir nicht böse.
Nein, auf gar keinen Fall bin ich böse. Das ist, wie gesagt, der Markt. Ich freue mich auf die Kontakte, auf die guten Gespräche, die man hat. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Thorsten. Ja,
ich sag jetzt mal vielen Dank für den Kaffee, lieber Jannik. Und wir gehen gleich mal runter und gucken nochmal durch die Elektroautos. Bin nämlich auch sehr neugierig. Dankeschön.
Dankeschön.
So, bevor wir zwischen den Autos verschwinden, sage ich noch einmal, das war's für heute bei Roadtrip, der Autopodcast. Alle Infos, versprochen, findest du in den Shownotes, aber da findest du auch noch einen Link, und zwar den zu dieautoseiten.de. Dort gibt's täglich gut recherchierte Infos zu Autos, neuen Modellen, neuen Technologien und auch der Mobilität der Zukunft. Also eben halt alles, was Spaß macht auf vier Rädern. Ja. Und falls du uns noch nicht abonniert haben solltest, dann mach das jetzt mal ganz schnell. Gibt's irgendwo so einen Knopf, da steht Abonnieren drauf. Da einfach mal draufdrücken, denn dann kommt die nächste Folge auch automatisch bei dir an. Ja, und das war's für heute. Wir düsen jetzt los. Bis dahin, gute Fahrt, pass gut auf dich auf, bleib neugierig und bis zum nächsten Mal. Adios.
Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.